München, Ansbach, Reutlingen, Würzburg. Hat der Terror jetzt Deutschland erreicht? Und wie gehen wir damit um? Viele, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, die haben Angst und die wissen auch gar nicht, wie sie jetzt mit den ganzen Informationen, die da auch in den letzten Tagen auf sie eingeprasselt sind, umzugehen haben. Zu dem Thema habe ich mir den Friedensaktivisten Frank Geppert eingeladen. Frank, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast heute Abend wieder Montagsdemo in Halle, du wirst da auf der Bühne stehen und wieder zum Publikum reden und du weißt gar nicht, wie du nach diesem Wochenende des Terrors umgehen sollst, wie du das kommunizieren sollst, ob du das überhaupt ansprechen sollst und thematisieren sollst. Erzähl doch mal, weißt du schon jetzt, wie du es machen wirst heute Abend?
Eigentlich immer noch nicht. Das Problem ist tatsächlich, wir haben heute eben nicht nur eine ganz normale Veranstaltung, sondern heute kommt das MDR, um uns mal zu begleiten. Und wir wissen, dass gerade dort, wenn dort Berichte gemacht werden aus dem Öffentlich-Rechtlichen, dass die nicht immer sehr neutral sind, dass oft eine bestimmte Position eingenommen wird, die von vornherein feststeht und diese Position übermittelt werden soll. Das heißt, jedes Wort, das man dann sagt, das ihnen als Futter dient, wird dann missbraucht. Und gerade bei so einem Problem wie jetzt haben wir eine Erklärungsnot. Wir hatten verschiedene Anschläge. Wir hatten dort Attentäter, wir hatten Leute, die vielleicht Amok gelaufen sind. Wir hatten dort Situationen, wo man vielleicht auch mit verschiedenen Erklärungsansätzen rangehen kann und rangehen muss und wo man auch viele Fehler machen kann, sicherlich, wenn man das falsch interpretiert, wenn man das vielleicht politisch oder ideologisch auslegt. Und darum habe ich tatsächlich da Probleme, das so darzustellen, dass ich ja nicht bloß symptomorientiert, sondern auch vielleicht Ursachen fokussierend dort das eben vermittle, ohne dabei in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Das ist ja das Hauptproblem, dass man sicherlich, entweder man hat mich schon in der Schublade und braucht einen Beweis dafür, dass ich da reingehöre, oder man sucht irgendwie nach bestimmten Inhalten, um dann zu sagen, ach, das ist so einer. Und genau das würde ich gerne vermeiden.
Also das heißt, nach so kurzer Zeit der Ereignisse am besten überhaupt nicht ansprechen.
Ja, das ist die Methode, die wahrscheinlich auch viele Politiker machen, die dann sagen, ich möchte meine reine Weste behalten, ich möchte, dass ich in der einen Schublade, in die ich mich reingesetzt habe, auch bleibe und keiner mich umsortieren kann und deswegen vermeide ich Themen. Das ist aber eigentlich eine Methode, die ich in letzter Zeit nicht machen wollte und die ich auch in Zukunft nicht machen möchte, weil wenn ich mich als freier und neutraler Mensch sehe, als jemand, der in der Mitte steht, dann muss ich mir ja auch zugestehen, über alles reden zu dürfen. Sowohl über die eine Seite als auch über die andere. Und ich muss auch beides kritisieren dürfen. Ich muss so Extremismus kritisieren dürfen, ob er von Ideologen kommt, meinetwegen Linksideologen, Rechtsideologen, von religiösen Fanatikern oder von Menschen, ja, die vielleicht einfach ein psychisches Problem haben oder wie auch immer. Ich muss doch in der Lage sein, alles gleichwertig ansprechen zu dürfen, ohne gleich in irgendein Feld geworfen zu werden, in das ich vielleicht nicht gehöre.
Ja, vielleicht wäre es ja hilfreich, diese vier Ereignisse, die wir jetzt in Deutschland hatten in den letzten Tagen, auch einfach differenziert zu betrachten. Psychische Probleme hatten die mit Sicherheit alle, wenn man das mal unterm Strich vielleicht als gemeinsamen Nenner festhalten kann. Aber wir haben in nur zwei von den vier Fällen ja bestätigten islamistischen Terror. Kann man ja so sagen. Und das waren ja, sage ich mal, auch die zwei milderen Fälle, wo es natürlich auch Verletzte zu beklagen gab, die auch noch nicht alle außer Lebensgefahr sind. Aber man muss trotzdem, ist jetzt eine sehr nüchterne statistische Aussage, festhalten, es gibt auf deutschem Boden bisher noch keinen deutsches islamistisches Terroropfer.
Ja, das kann man noch zugute halten. Ich meine, es gibt noch eine Gemeinsamkeit, die dort war und die man nicht ansprechen darf, ohne gleich in die rechte Ecke geschoben zu werden. Aber es waren alles Menschen, die jetzt nicht Walter Müller hießen, sondern die irgendwie einen Migrationshintergrund hatten. Sicherlich nicht so, dass man sagen kann, ja, das war jetzt der gerade aus Syrien kam, den gab es auch. Aber es gab auch jemanden, der eigentlich schon hätte migriert sein können, der schon lange hier gelebt hat. Und darum ist es auch schwierig jetzt zu sagen, das hat alles diese Ursache, dass der traumatisierte Mensch aus dem Krieg kommt und deswegen so ausrastet. Es war ja nicht immer der Fall. Es waren ja auch Menschen, die hier schon länger gelebt haben, die also nicht durch den Krieg traumatisiert waren, sondern vielleicht durch ihr Leben hier, dadurch, dass sie vielleicht eben doch nicht in einer Art und Weise in die Gesellschaft eingebunden waren. Auf jeden Fall gibt es da Probleme, dass diese Menschen ja, sich anders fühlen und sich radikalisieren lassen. Und die Frage ist auch immer, ob Menschen missbraucht werden, die leicht sich radikalisieren lassen, ob Menschen vielleicht von jemandem angehalten werden, so zu reagieren oder ob das wirklich nur von einem selbst kommt, ob man selber auf die Idee kommt, jetzt Gewalt anzurichten. So funktioniert unsere Gesellschaft ja eigentlich nicht. Und einer von diesen Attentätern soll ja Gewaltspiele gespielt haben. Ja, und auch dafür gibt es eigentlich keinen Beleg, dass Menschen, die solche First-Person-Shooter-Spiele spielen, gewalttätig werden. Es gibt ja genügend andere, die überhaupt keine Ambition haben, diese virtuelle Gewalt in die Realität zu übertragen.
Ja, zumal man bei den Ego-Shootern ja sagen muss, dass das wirklich von sehr vielen, vielen Hunderttausenden Menschen, wenn nicht sogar Millionen, gespielt wird, diesen Rückschluss zu ziehen, würde wesentlich mehr Amokläufer letztlich zur Folge haben. Da sehe ich auch keinen Zusammenhang, außer dass natürlich, wenn man sowieso schon eine Affinität zu Amokläufen oder Selbstmordattentaten hat, dass man dann sowas natürlich spielt. Das verstehe ich schon und dann hat man natürlich die Assoziation. Du sagtest eingangs jetzt der Antwort, man will es ja fast gar nicht erwähnen, diese Gemeinsamkeit, aber alle vier, obwohl nur zwei davon islamistisch geprägt waren, auch am Ende nachweislich, hatten trotzdem Migrationshintergrund. Hättest du jetzt zum Beispiel die Angst, wenn du das heute Abend öffentlich auf der Straße sagst, ausgerechnet auch noch der MDR ist mit der Kamera da, dass dir das dann sozusagen, im Endeffekt ist das dann die eine Aussage, die reingeschnitten wird in den Bericht dann später mit dem flachen Populismusvorwurf, das ist wieder Mühlen auf die Rechtspopulisten. Würdest du das trotzdem heute Abend so sagen, weil du sagst ja auch, du willst das schon so sagen, wie du denkst. Das, ich verstehe so langsam dein Problem, was du hast.
Genau, das ist der Konflikt, den ich habe und ich kann es wahrscheinlich auch nicht sagen. Das entscheidet sich oft auch spontan vor dem Publikum. Man spürt eine bestimmte Energie und merkt dann eben, was man sagen muss und was nicht. Deswegen ist es so, dass ich auch selten mit einer ausgefertigten, fertigen Rede ankomme, sondern dass ich versuche wirklich dort auf die Menschen einzugehen, die vor mir stehen und entsprechend dort so zu reagieren. Darum kann ich es nicht hundertprozentig sagen, aber die Angst ist eben da, sowas zu sagen und dann, dass dieses Stück rausgeschnitten wird. Und ich kenne das ja von den politischen Gegnern, die das machen, die uns begleitet haben und dann zum Beispiel Videos machen wie Würst auf Montagsdemo in Halle und dann wirklich immer nur so einzelne Passagen, Halbsätze aneinander schneiden und daraus ein Video machen, um darzustellen, was wir für irre Fanatiker seien oder für rechtsextreme Spinner oder diese Bestrebung gibt es. Und das ist schwierig, sich davor zu schützen. Und trotzdem müssen wir doch aber auch über die Wahrheit reden dürfen, weil wenn wir das nicht mehr dürfen, dann wird doch die Gesellschaft sich auch verändern, wird sich doch von sich heraus ja schon irgendwie transformieren in eine sich selbst zensierende Gesellschaft. Und das dürfen wir doch auch nicht zulassen.
Du hast gerade gesagt Wahrheit, vielleicht ist das auch so ein Problembegriff. Was ist denn deine Wahrheit?
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Problembegriff, weil früher habe ich versucht, die Wahrheit zu entdecken. Die absolute Wahrheit, an die man sich immer nur so annähert, stückchenweise. Und dabei stellt man aber fest, irgendwann im weiteren Leben, dass diese wissenschaftliche Idee von der Wahrheit, von der absoluten Wahrheit, noch viel extremer ist, weil wirklich jeder Mensch durch seine Wahrnehmung einen Filter hat und dadurch wieder eine eigene Wahrheit entwickelt. Und diese eigenen Wahrheiten können sich sehr stark unterscheiden voneinander. Und darum ist es immer im gesellschaftlichen Wesen irgendwie eine Art und Weise, einen Konsens zu finden, wie man miteinander leben kann. Und darum kann man vielleicht auch anderen diese eigene Wahrheit, die sie haben, vielleicht auch zugestehen und kann eine entsprechende Toleranz entwickeln und sagen, es ist seine Wahrheit, das kann ich auch akzeptieren. Und das würde dann zu einer Demokratie dazugehören, dass ich sage, er denkt halt anders und er funktioniert anders. Aber solange er mit seiner Wahrheit, die ich nicht verstehe, die ich nicht 100% abbilden kann, aber solange er mit dieser Wahrheit nicht meine Freiheit oder die Freiheit von anderen einschränkt, kann ich ihm die doch zugestehen. Und dann kann er meinetwegen auch eine Religion gründen, irgendeine Sekte und kann sich die verrücktesten Hobbys aussuchen. Aber es muss halt so sein, dass es die Freiheit der anderen nicht einschränkt. Und wenn wir aber unsere Ideologie so weit ausleben oder unsere Religion, dass wir andere Menschen verletzen, sie einschränken oder sie einsperren wollen, dann geht das zu weit. Und genau das habe ich auf der Straße erlebt, dass also wir von Andersdenkenden auch angegriffen wurden, dass bei uns Leute verletzt wurden mit Steinen, mit Feuerwerkskörpern, es wurden Autos beschädigt und so weiter. Und das geht einfach zu weit. Also das hat mit der eigenen Wahrheit oder mit der eigenen Interpretation der Welt dann nichts mehr zu tun, weil das Zusammenleben zwischen Menschen dann halt zerstört.
Gerade bei den Montagsdemos auf der Straße formieren sich ja im Prinzip auch zwei Fronten. Einmal, die wird so ein bisschen von oben auferlegt, auch durch die Berichterstattung, das ist so diese Links-Rechts-Front. Und auf der anderen Seite natürlich die Medien selbst gegen das, was die Mahnwachler sagen auf der Straße. Da sind ja sozusagen diese zwei Frontgräben. Beteiligst du dich an diesem Kampf oder versuchst du das eher aufzulösen und zu einen?
Ja, das ist ja, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man das im politischen Leben täglich erfährt, ist es ja noch viel schlimmer. Dann gibt es ja in der Linksfront zum Beispiel wieder ganz viele kleine Teilfronten. Die einen, die dann sagen Marxismus, Leninismus, die anderen, die dann mehr reformerisch gehen. Dann gibt es dann die konventionellen, traditionellen und reformerischen Kräfte und alle haben andere Meinungen und zersplittern sich noch weiter. Und das passiert überall. Und das ist eigentlich traurig, weil es ja am Ende dafür sorgt, dass all diese kleinen Kräfte, die vielleicht eine Opposition bilden können, handlungsunfähig werden. Und darum vertrete ich schon die Meinung, dass man so viele Unterschiede man noch hat, die sind ganz normal, dass man die akzeptieren sollte und trotzdem immer wieder Gemeinsamkeiten finden muss, mit denen man dann auch gemeinsam handlungsfähig wird. Denn genau das macht ja, das machen ja die Leute, die uns mit ihrem Geld oder ihrer politischen Macht oder wie auch immer beherrschen, die machen das ja besser. Da gibt es ja Vereinigungen, da gibt es ja entsprechende Gruppen, wo sich große Firmen zusammenschließen und gemeinsame Interessen durchsetzen, wo sich Staaten zusammenschließen und dann mit einer NATO auf einmal Interessen durchsetzen. Und die können trotz ihrer Unterschiede immer wieder auch Gemeinsamkeiten finden und diese benutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und das schaffen wir noch nicht. Da müssen wir noch viel üben und müssen unsere politischen und ideologischen Unterschiede mal auch hin und wieder in den Hintergrund stellen oder einfach diese Unterschiede umarmen und sagen, hey, du bist anders, das akzeptiere ich und trotzdem werde ich mit dir mal zusammen ein Stück weit gehen.
Ja, zumal man ja noch dazu sagen muss, dass gerade in der alternativen Szene, in der Friedensbewegung oder bei den alternativen Medien, ich das auch schon festgestellt habe, dass man da an einigen Themen nur 90% ungefähr übereinstimmt und 10% Uneinigkeit herrscht. Darauf wird dann der Fokus gelegt und das führt dann wirklich zu einem tiefen, tiefen Spalt, weil das auch völlig falsch kommuniziert wird. Ja. Sobald sich mal Person X von Person Y bei einem Thema öffentlich distanziert, was in dem Fall nicht besonders klug ist, wird diese Blase so groß aufgeblasen von der Netz-Community, dass dann sozusagen schon so eine Art Hass zwischen den Personen rein interpretiert wird und die müssen sich dann aber auch dementsprechend weiterhin dann so verhalten. Da gibt es ja einige Beispiele, Namen will ich da jetzt nicht nennen, aber man hat es tatsächlich geschafft, diese bundesweiten Mahnwachen auch tief zu spalten. Also da ist nichts mehr von dem, was vor 2 Jahren im Juli da war an großer bundesweiten Einigung, sondern das hat man wirklich jetzt 2 Jahre später so partikularisiert, dass es eben eigentlich von einem großen Pilz wieder zurück zu vielen kleinen Pilzen geworden ist, kann man das so sagen? Also eigentlich ein Rückschritt in den letzten 2 Jahren, was die Friedensbewegung betrifft.
Ja, das stimmt. Also das war unsere Erfahrung ja schon vor einem Jahr, Anfang letzten Jahres, wo wir dann gemerkt haben, dass diese Kraft der Mahnwachen weg ist, dass sich immer mehr auch aufgelöst haben. Unter anderem, das hatte viele Gründe, es gab diesen Spalt, dass verschiedene Leute gesagt haben, mit dem darfst du nicht reden, dieses Thema darfst du nicht ansprechen und so weiter. Und die sich dort nicht haben mit reinziehen lassen, das war unter anderem halt auch die Montagsdemo Halle, die haben gesagt, wir sind unabhängig, wir bleiben in der Mitte stehen, wir lassen uns jetzt nicht bestimmte Themen verbieten. Und die sind dann auch, die haben auch überlebt, die sind stehen geblieben. Also das war ganz wichtig, denn da gibt es auch von der Theorie her ist das so, dass Bürgerbewegungen sich nicht zu schnell ideologisieren dürfen, lassen dürfen. Wenn die zu schnell sich auf eine enge Ideologie einlassen, dann verlieren die ja die ganzen Menschen an den Rändern. Und,
so wie Pegida zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja, aber eben auch bei den Mahnwachen, wo man versucht hat zu sagen, ja, das Thema dürfen wir nicht mehr sprechen, meinetwegen Souveränität oder so. Und dann sind immer mehr Leute gegangen, die gesagt haben, das ist keine Bürgerbewegung mehr, das ist keine freiheitliche Bewegung mehr. Hier wird von außen manipuliert. Dann kommen natürlich noch Verschwörungstheorien dazu, dass man sagt, dass der Verfassungsschutz, das ganze Ding ist nur gegründet, nur um Energie abzuleiten und was da nicht alles noch kommt. Und ja, dann erzeugt das immer mehr Spalt und das muss verhindert werden. Und das ist traurig, ja, dass sowas immer noch existiert. Und dafür brauchen wir natürlich auch Medien, die ein Gegengewicht dazu liefern. Denn das Problem, was wir ja haben, es gibt ja konzentrierte Macht und die Macht sollte eigentlich aufgespalten werden. Und dafür gab es ja die Gewaltenteilung in Deutschland. Und die vierte Säule der Gewalt, finde ich, ist die wichtigste Säule, nämlich die anderen drei kontrolliert. Ja, das sind ja die Medien, die eigentlich genau hingucken sollen und sagen sollen, da stimmt doch was nicht. Beim Verfassungsschutz sitzen auf einmal nur noch eben Leute, die einer Partei angehören. Der ist doch nicht mehr unabhängig. Ich meinte jetzt bei den Verfassungsrichtern. Und dass Legislative, Exekutive, Judikative gar nicht mehr unabhängig sind, dass die schon ganz stark verworren sind, dass der Polizeipräsident einfach ausgetauscht wird, wenn eine neue Regierung kommt, dass diese Korruption, die dort stattfindet, oder Lobbyismus, der dort reinwirkt, das kann doch nur dieses allsehende Auge, diese vierte Säule erkennen und kritisieren. Und darum ist die so unglaublich wichtig. Und das ist immer mehr kaputt gegangen. Die Privaten versuchen einfach nur Geld zu machen und gucken dann auf das, was skandalträchtig verkauft werden kann. Und die Öffentlich-Rechtlichen werden durch ihre Aufsichtsräte auch immer mehr politologisiert und auf Linie gebracht. Das heißt, wir brauchen trotzdem noch unabhängige Medien. Und darum bin ich so froh, dass es diese alternativen Medien gibt, die sozusagen neuen Impuls widersetzen und auch wieder dorthin gucken, wo das Kritische ist. Sicherlich übertreibt man dann auch mal und geht vielleicht mal ein Stück zu weit oder hat eine einfache Lösung und es ist vielleicht komplexer. Es gibt sicherlich auch Fehler, die da passieren. Aber das ist sehr wichtig, dass es die gibt. Und da ist es mir dann auch unwichtig, ja, ob die einen jetzt mehr den Fokus in die eine Richtung setzen, die anderen in die andere. Ich kann das kritisieren. Ich kann Kritik finden bei Kompakt-TV, bei KenFM, auch bei Thilo Jung. Aber die machen auch alle Arbeit, die wichtig ist in der Demokratie, dass verschiedene Aspekte beleuchtet werden.
Du hättest Nuviso jetzt ruhig auch mit erwähnen dürfen.
Nein, ich habe mir Nuviso für den Schluss aufgehoben, weil ich bin der Meinung, dass Nuviso am besten in der Mitte steht. Das ist also meine persönliche Erfahrung, die also wirklich versuchen, mit allen Seiten zu reden, mit in beide Richtungen mit einzubringen und so eine Synthese zu schaffen. Und darum freue ich mich besonders, hier sein zu dürfen, weil ich eine besondere Hochachtung vor der Arbeit habe, die hier gemacht wird.
Also vielen Dank für die Einschätzung. Das ist tatsächlich das, was wir auch versuchen, dass wir möglichst breit gefächert unsere Themen anliegen und möglichst objektiv bleiben wollen. Das geht natürlich, niemand kann wirklich objektiv bleiben, weil es ja immer von den Machern selbst gefärbt ist, die das dann letztlich aufzeichnen und am Schnittplatz bearbeiten und so weiter. Zu den alternativen Medien generell kann ich sagen, denen fehlt natürlich hinten und vorne alles. Ja, also im Vergleich zu den Massenmedien haben die natürlich so gut wie überhaupt gar keine Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Und auch bei der Berichterstattung, was jetzt zum Beispiel die Geschehnisse vom Wochenende betrifft, sind wir größtenteils auf Mainstream-Quellen selber angewiesen. Wir haben Live-Ticker auf Facebook gehabt, einfach mal, um zu schauen, wie das angenommen wird. Es wurde sehr oft geteilt. Also offensichtlich war das für viele dann schon noch irgendwo alternativ, obwohl die Quellen, die wir da zusammengetragen haben, größtenteils aus Mainstream-Quellen bestehen. Man hat halt kein alternatives, funktionierendes Mediennetzwerk, es gibt keine alternativen Medienagenturen. Die Informationen stammen natürlich trotzdem alle mehr oder weniger vom Mainstream. Alles, was die alternativen Medien machen können, ist ja letztlich eine Art Pressespiegel. Ja, dass man alternative Nachrichten hinterfragt, die auch da, wo Widersprüche entstehen, das aufzeigt. Selber natürlich auch recherchiert, also die Möglichkeiten gibt es natürlich schon. Aber man hat natürlich bei den Alternativen so gut wie nie irgendwelche Vorortberichterstatter. Und gerade bei aktuellen Themen ist es da natürlich auch nicht verwunderlich, dass da die alternativen Medien natürlich stark hinterherhinken. Die stellen zwar oft die richtigen Fragen, aber Antworten können sie natürlich auch nicht liefern.
Aber das ist ja auch eine wichtige Leistung, also wenn ich da mal kurz einwerfen darf, dieses Aggregieren von verschiedenen Informationen, weil das ist ja eine Sache, die auch fehlt, dass wir uns nicht nur die eine Quelle angucken, sondern verschiedene Quellen und dann noch bewerten. Dass wir sagen, ja, gerade bei dem einen Anschlag, da hat das Ausland, da hat dann CNN anders berichtet als das Inland und warum gibt es diese Unterschiede und dass man da entsprechende Fragen stellt. Oder ich habe letztens mal so einen Spruch irgendwo gelesen, wo einer sagte, ich gucke mir erstmal die Berichterstattung von, weiß ich nicht mehr, was das war, irgendein westlicher und dann gucke ich mir von RT an und dann überlege ich mir, was die Wahrheit ist. Dass man also wirklich erstmal versucht, verschiedene Seiten auf sich einwirken zu lassen und sich dann selbst eine Meinung bildet und sich nicht einfach die Meinung bilden lässt, das finde ich ganz wichtig. Und diese Aggregationsleistung kann ja dazu beitragen.
Aber ist es in München, sage ich mal, gibt es den Grund überhaupt, die Ermittleraussagen anzuzweifeln? Also ich sehe jetzt in München, abgesehen von vielen sich widersprechenden Zeugenaussagen, was aber eigentlich auch was völlig Normales ist, das hat man bei jedem Verkehrsunfall, 5 Zeugen und 5 verschiedene Storys. Man weiß, in München gab es Berichte von einem Weihnachtsmannkostüm. Es gab lange Zeit Berichte von 3 Tätern mit Langwaffen. Im Endeffekt hat sich alles irgendwie mehr oder weniger anders entwickelt. In Ansbach war es ähnlich. Da hieß es 2 Stunden lang Gasexplosion, Gaststättenexplosion. Kein Anschlag wurde von vielen getwittert, die nur wenige Meter davon entfernt waren. Und am Ende war es eben doch ein islamistischer Selbstmordattentäter. Kann man das letztlich nicht einfach alles darauf zurückführen, dass es eben diese widersprüchlichen Zeugenaussagen, die oft ja auch unter starken emotionalen Einwirkungen geschehen, darauf zurückführen und einfach mal sagen, ja, vielleicht macht die Polizei in München, die wird schon richtig gearbeitet haben. Zumindest solange keine wirklich offensichtlichen Widersprüche auftreten.
Ja, also grundsätzlich ist es so, meine Erfahrung ist mit der Polizei, dass die im Grunde genommen versuchen immer einen neutralen und guten Job zu machen. Da sind Menschen wie wir, die da eine Arbeit haben und die ja auch durch unser Grundgesetz und durch ihre Verordnung und so weiter ja auch in eine bestimmte Richtung gezwungen sind zu handeln. Die können ja auch nicht einfach nach eigenem Ermessen und Gutdünken handeln. Und die machen eigentlich eine Arbeit, die dafür sorgt, dass unsere Demokratie noch ein Stück weit, kann man sich jetzt drüber streiten, inwieweit wir eine Demokratie haben, aber diese verschiedenen demokratischen Rechte, die wir haben, noch eingehalten werden, dass es dann entsprechend Meinungsfreiheit auf der Straße noch gelebt werden kann und nicht einfach niedergeprügelt wird. Also ich bin froh, dass wir die Polizei haben. Also ich denke nicht, dass man denen immer gleich einen Vorwurf machen sollte. Und trotzdem gibt es da sicherlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Und es ist ja auch so, dass diese 2 Menschen mit den Langwaffen vermutlich oder so wurde es kommuniziert, Zivilpolizisten waren, die dort dem Täter gefolgt sind und man hat die dann für Täter gehalten, weil sie halt in Zivil mit Waffen rumgelaufen sind. Kann natürlich auch sein, dass mal jemand vom Geheimdienst zivil unterwegs ist und den darf man dann nicht als Geheimdienstmitarbeiter zu erkennen geben und man verkauft ihn dann als Zivilpolizisten, wäre auch möglich. Also es ist, glaube ich, immer schwierig, die komplette in Wahrheit zu bekommen, weil man die auch gar nicht bekommen soll, weil verschiedene Strukturen dort eingebettet bleiben sollen. Das ging ja so weit, dass ich jetzt gelesen habe, dass in Frankreich eben gefordert wurde, dass die Kameras gelöscht werden sollen von einem Anschlag, weil, was weiß ich, bestimmte eben Ermittlungstatsachen dort nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen. Also es wird uns nicht immer alles erzählt und das hat auch Gründe, die ich vielleicht nicht alle kenne und nicht alle verstehe. Darum ist es wirklich schwierig, es ist immer sehr differenziert, das zu erkennen und sich da ein hundertprozentiges Bild zu machen.
Frank, ich hoffe, du wirst heute Abend auf der Bühne die richtigen Worte finden. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir in naher Zukunft von solchen Nachrichten verschont bleiben. Und ich würde natürlich auch den Appell in die Welt einfach setzen, sich nicht gleich durch jede Meldung in die eine oder andere Richtung jagen zu lassen. Bisher funktioniert die Spaltung sehr gut. Vielleicht sollten wir, vor allen Dingen auch die, die alternativ denken, aufhören, uns spalten zu lassen und uns mehr auf die Gemeinsamkeiten fokussieren, die es auch zur Genüge gibt. Denn Probleme gibt es zuhauf und die können wir nur gemeinsam bewältigen. Von daher mein Appell an die Einigung und die Freundschaft, nicht nur zwischen Deutschland und Russland, sondern auch zwischen allen Menschen, die sich montags auf der Straße treffen oder eben die, wie wir hier sitzend, vielleicht auch mal die ein oder andere unterschiedliche Meinung haben, aber trotzdem miteinander reden. Frank, vielen Dank fürs Kommen und liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.